Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Heute mit Malte Asmus. Herzlich willkommen an euch da draußen und natürlich auch an meinen heutigen Gast. Thomas Kessen ist da, der Pressesprecher vom Fanbündnis Unsere Kurve. Hallo Thomas.
Hallo Malte, moin, danke für die Einladung.
Sehr gerne, gut, dass du Zeit hast oder schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank dafür. Wir hatten dich letzte Woche schon mal angefragt, da wollten wir dich dann aber nicht im Urlaub stören. Hast du dich gut erholt?
Das habe ich in der Tat. Ein bisschen Geburtstag gefeiert, ein bisschen Wellness gemacht. Das hat sich ganz gut ergeben, so zum Jahresende.
Das muss doch auch sein. Es war ja auch ein durchaus anstrengendes Jahr, glaube ich, auch für dich als Pressesprecher von Unsere Kurve, denn da war ja einiges los. Ich erinnere mich da an einen kleinen verhinderten Investorendeal aus dem Februar, März diesen Jahres. Also da hattest du ja doch ein bisschen was zu beschicken.
Ja, also nach hinten raus wurde es entspannter in meiner Funktion, da hast du vollkommen recht, aber ja, der Start ins Jahr, der war ereignisreich, anstrengend, aber auch spannend, muss man einfach sagen, und ja, dass am Ende so ein paar Fußballleute, die nur Tennisbälle mitnehmen und so jemand wie ich, der ein paar Interviews gibt, so einen Deal über 1 Milliarde Euro zu Fall bringen, das ist, glaube ich, schon durchaus bemerkenswert, auch in der Nachbetrachtung.
War mit Sicherheit was, was dich auch sehr positiv durchs Jahr getragen hat, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich glaube, ich darf unverhohlen sagen, dass ich da durchaus stolz bin auf das, was da geleistet wurde und den Beitrag, den ich dazu leisten durfte.
Aber die Arbeit hört ja nicht auf. Gerade jetzt Ende des Jahres, so im Dezember, während du im Urlaub warst, kam ja dann doch noch einiges, was ja sicherlich auch euch bei Unsere Kurve auf den Plan gerufen hat. WM-Abstimmung in Sachen Saudi-Arabien 2034, die Fadenkreuzplakate in Kiel, der Feuerzeugwurf von Berlin jetzt ganz aktuell und dann natürlich auch seit gestern noch The Return of the Superliga.
Ja, es wird nicht langweilig im Fußball, ne? Einfach nur 11-11, bis einer gewinnt. Das wäre ja auch zu einfach.
Das stimmt. Du warst in Rumänien im Urlaub. Hast du da auch in Sachen Fußball und vielleicht auch Sichtweise der Fans dort irgendwas mitgekriegt, was auf diese Themen, die wir heute anreißen werden, dann auch einzahlt? Wird das da wahrgenommen? Wie wird das da gesehen?
Also, da ich tatsächlich jetzt komplett privat dort war und auch mit Freunden, die mit Fußball gar nicht so viel am Hut haben, war das tatsächlich gar kein Thema. Wir haben jetzt auch kein Spiel vor Ort geguckt oder dergleichen. Und ich glaube, Rumänien hat gerade mit der Annullierung der Präsidentschaftswahl sowieso ganz andere Thematiken aktuell. Aber ja, klar, es ist so, so wie es Unsere Kurve in Deutschland als Fan-Dachverband gibt, gibt es das auch in anderen Ländern. Auch in Rumänien gibt es einen Fan-Dachverband. Aber die laufen dann eher alle zusammen bei den Football Supporters Europe, FSI. Das ist so ja das europaweite Bündnis. Und da ist dann eher so der punktuelle Austausch wird da gesucht. Also du hast ja gerade schon eingangs gesagt, die Investorengeschichte zu Jahresbeginn, da war ja irgendwann CVC das Thema, einer der beiden Investoren. Und CVC ist ja schon in Frankreich in der Ligue 1 als Investor aktiv. Und natürlich geht man da als Unsere Kurve, als deutsche Fan-Dachorga, wendet man sich an FSI und sagt, hey, habt ihr mal aus Frankreich da den Kontakt? Beziehungsweise ich glaube, da ist sogar Frankreich proaktiv auf uns zugekommen, wenn ich mich noch richtig erinnere, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und dann tauscht man da Kontaktdaten aus, vernetzt sich und tauscht sich aus und kriegt daher dann auch Infos, wie CVC in anderen Ländern agiert, was ja gerne dann auch in der Berichterstattung hier mal vergessen wurde beizufügen. Und stattdessen hat man ja nur der DFL oftmals den Raum gegeben, die gesagt haben, das ist ein so vertrauenswürdiger Partner. Ja, und so vertrauenswürdig sind sie in Frankreich vielleicht gar nicht. Fun Fact übrigens an der Stelle, ich kann mich erinnern, dass wir damals schon gesagt haben, das ist alles ein bisschen im Argen da, während andere Befürworter es jetzt gesagt haben, CVC sei ja so ein toller Partner des Fußballs. Und wo wir damals nur gesagt haben, irgendwas stinkt da, mittlerweile gab es ja auch Hausdurchsuchungen, ich glaube sogar auch Verurteilungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei deren Deal federführenden Menschen, also ja, nicht nur, dass wir den Deal verhindern konnten, auch das, was wir damals prophezeit haben oder schon vorhergesehen haben, ist genauso eingetreten.
Unsere Kurve in Deutschland sehr kritisch, aber auch sehr investigativ, wie du eben ausgeführt hast. Ist das in anderen Ländern ähnlich? Seid ihr auch an ähnlichen Themen dran? Gleichen sich die Themen, mit denen sich die Fanbündnisse in Europa auseinandersetzen? Oder ist Deutschland da noch ein spezieller Fall, vielleicht kritischer als andere? Wie würdest du das einschätzen?
Es ist sehr schwer zu vergleichen, da jedes Land oftmals eine sehr individuelle Ausprägung von Fankultur hat und dementsprechend natürlich auch eine Faninteressensvertretung sehr individuell aufgestellt ist. Ich glaube, am ehesten kann man die deutsche Faninteressenvertretung noch mit England vergleichen oder insgesamt zu Großbritannien, da es dort auch viel darum geht, ja, ich sag mal so allgemein so Fußball als Volkssport erhalten. Das ist was, was auch in England viel versucht wird. Da gibt es ja immer mehr diese Supporters Trusts, die versuchen, Anteile zu übernehmen. Der Kampf für Stehplätze und dergleichen ist da zu nennen. das ist noch eine gewisse Vergleichbarkeit. Aber wenn wir dann beispielsweise nach Spanien gucken oder nach Schweden gucken oder auch auf den Balkan gucken, da sind ganz andere Themen weit vorne. So Spanien zum Beispiel mit einem ganz geringen Organisationsgrad überhaupt nur. Schweden wiederum, wo viel über die Vereine läuft, wo man dann innerhalb der Vereine sich austauscht und die zusammenführt. Auf dem Balkan, wo oftmals die Antipathie unter den Vereinen im Vordergrund steht und eine effektive Zusammenarbeit sogar eher verhindert. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann aber nicht ohne Selbstbewusstsein sagen, dass wir da als deutsche Fußballfans schon relativ weit vorne sind, in Europa auf jeden Fall, vielleicht sogar weltweit. Wie gut wir organisiert sind, wie professionell wir mittlerweile agieren. Und das sind ja letztendlich so zwei Grundpfeiler, die so einen Erfolg wie dann zum Beispiel zu Jahresbeginn die Verhinderung des Investoren, die es überhaupt erst möglich macht.
Und jetzt werdet ihr wieder auf den Plan gerufen, denn das Thema Super League ist wieder aktuell. Die Frage ist seit Dienstag wieder im Raum und da gucken wir natürlich jetzt auch nochmal drauf.
Das Thema des Tages.
Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts oder so ähnlich. Die Initiatoren der Super League, die 2021 ja relativ krachend gescheitert war, die haben UEFA und FIFA jetzt den Wettbewerb nochmal vorgeschlagen, allerdings unter einem neuen Namen. Unify League soll er jetzt heißen. Im FIFA Pitch Newsletter hat Pit Gottschalk sich über den Namen schon lustig gemacht. Thomas, kannst du da auch drüber lachen? Wie siehst du das? Und hast du damit gerechnet, dass jetzt vor Weihnachten nochmal ein neuer Vorstoß kommt?
Also mit dem Zeitpunkt habe ich nicht gerechnet, aber dass ein neuer Vorstoß kommen wird, das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn man jetzt liest, dass ja vor allem der Präsident von Real Madrid da federführend dahinter war oder die treibende Kraft war, naja, man weiß ja, dass Real und Barca ja auch, die haben ja ungefähr 1 Milliarde Schulden jeweils, die brauchen dringend Geld und das ist natürlich eine Möglichkeit, Geld ja reinzukriegen. Ja, natürlich haben die da ein Interesse dran und es war völlig klar, dass sie nicht mit dem Nein, das sie 2021, glaube ich, gekriegt haben, einfach sagen, ja, okay, dann halt nicht mehr. Und jetzt, du hast es gerade schon, wie ich finde, sehr treffend gesagt, Ryder heißt jetzt Twix. Nee, Twix heißt jetzt Ryder, ach, wie dem auch sei.
Wie auch immer.
Genau. Nichts anderes ist es ja. Also es geht ja wieder nur darum, mehr Spiele zu kreieren, um mehr Einnahmen zu generieren. Wieder ist ein Ligensystem dabei, wo man jetzt neuerdings zwar aus der nationalen Liga sich für qualifizieren kann, aber dann innerhalb dieses Ligensystems ist es ja dann weiterhin alles auf einen Closed Shop ausgerichtet, damit die Großen möglichst unter sich bleiben. Machen wir uns nichts vor. Das ist genauso ein Quatsch, wie es schon vor wenigen Jahren war. Ich bin gespannt, ob sie es diesmal durchziehen können, denn es kann ja auch nicht im Interesse der UEFA und der nationalen Verbände sein, so eine Liga möglich zu machen. Und gleichzeitig muss ich für mich persönlich als Fan sagen, ja gut, wenn die meinen, dass es wirklich die Menschen interessiert, wenn Real gegen Barca 7-mal im Jahr kickt und ansonsten gar nichts mehr, dann sollen sie es machen und da werden bestimmt sich auch Leute für interessieren, ist ja okay. Aber dann ist es halt, das ist nicht mehr mein Fußball, dafür ist es aber vielleicht in meinem Fußball plötzlich besser, weil, wenn wir uns überlegen, die Dominanz von Bayern München im letzten Jahrzehnt, ja, wenn Bayern nicht mehr dabei wäre, ist vielleicht die Liga auch ausgeglichener und kriegt einen ganz neuen Anschub. Also ich finde es zwar schlecht, dass man überhaupt an so eine Superliga denkt. Ich glaube aber, wenn man sie durchzieht, dass es zum einen den Großteil der Fußballfans, die halt eben dann nicht Bayern, Real, Barca-Fans sind, für die hat das durchaus Vorteile. Und gleichzeitig wird dieses Projekt oder diese Idee ist nach meiner Einschätzung zum Scheitern verurteilt, weil es einfach langweilig werden wird.
Aber jetzt hat ja diese A22 Sports Management Group mit dem deutschen Geschäftsführer Bernd Reichert ja angekündigt, man will aktuelle Probleme damit adressieren. Man will Antworten auf dringende Probleme geben, steigende Abokosten für Fans, der zu volle Spielkalender, unzureichende Investitionen in Frauenfußball möchte man damit bekämpfen, Unzufriedenheit mit dem Format und vor allem mit der, Zitat, Governance der europäischen Clubwettbewerbe. Das klingt doch eigentlich gut, das klingt doch eigentlich nach besserem Fußball. Endlich mal nicht die UEFA und nicht mal die FIFA.
Also, dass ich jetzt UEFA und FIFA verteidige, hätte ich mir auch nicht so schnell träumen lassen. Aber also, das ist ja Augenwischerei und das sind ja so Argumente, die man an den Haaren herbeizieht, wenn man unbedingt welche braucht, aber selber weiß, dass man keine guten hat. Zu viele Spiele, deswegen müssen wir einen Wettbewerb einführen mit noch mehr Spielen. Was war noch alles? Förderung des Frauenfußballs, das haben sie, glaube ich, jetzt neu aufgenommen. Das war beim ersten Durchgang noch gar nicht. Da haben sie anscheinend dazugelernt. Dann, was war noch der dritte Punkt?
Steigende Abokosten für die Fans. So. Es gibt da nur noch eine Plattform, die übrigens Unify heißen soll und das sowohl Free-TV als auch Pay-Angebote bieten
und
soll.
Und um die steigenden Abokosten der Fans zu beschränken, führen wir einfach ein zusätzliches Produkt ein, das man abonnieren kann. Oh, also super. All jene, die sich jetzt die Unterhose nicht mit der Kneifzange anziehen, verstehen, glaube ich, dass das nicht funktionieren kann.
Das klingt alles wirklich sehr, 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 sehr kurios, sehr, sehr komisch, aber es ist auch ja noch nicht irgendwie größer in der Umsetzung. Also man hat ja noch keinen genauen Plan, wie man das dann tatsächlich nachher auch durchziehen wird. Es ist jetzt erstmal an die UEFA gegangen und man hat es da vorgestellt bei dem Europäischen Verband und beim Weltverband, weil ja nach einem Grundsatzurteil aus dem Dezember 2023 diese beiden Verbände neue Wettbewerbe unter gewissen Voraussetzungen nicht mehr blockieren müssen. Also da hat sich der Europäische Gerichtshof damals eingeschaltet und gesagt, Wettbewerbe, deren Teilnahme offen und meritokratisch geregelt ist und die mit dem Gesamtspielplan im Einklang stehen, können offiziell gegründet werden, dürfen nicht mehr verhindert werden. Ist das eigentlich ein gutes Urteil? Ist das ein schlechtes Urteil? Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, das ist relativ schwer so pauschal einzuordnen, denn es ist immer die Frage, was dann als nächstes folgt. Mit Blick auf die Unify League ist es natürlich so, dass es da nicht darum geht, einen coolen neuen Wettbewerb zu schaffen. Keine Ahnung, man könnte ja auch hingehen und sagen, dass man einen Europapokal der Zweitligameister ausspielen will. So, das wäre ja durchaus ein interessanter Wettbewerb oder ein interessantes Format. Aber hier geht es ja einfach nur darum, dass die ohnehin schon viel kriegen und sehr präsent sind, noch mal mehr haben wollen und sich da jetzt den Deckmantel der zusätzlichen Wettbewerbe jetzt überschwingen. Mich überzeugt das alles nicht. Ich halte das für pure kommerzgetriebene Idiotie. Und ich glaube, der einzige Markt, wo das abgenommen werden wird, ist dann irgendwo in Asien oder so, wo dann ja im tiefsten Südostasien die Leute trotzdem mit Manchester City-Trikot rumlaufen. Das wird die Zielgruppe für sowas sein. Aber der geneigte europäische, mindestens aber deutsche Fußballfan, der wird sich davon nicht abholen lassen und dann wird eher, keine Ahnung, Sky, DAZN und wie sie alle heißen, abonniert, weil man halt lieber VfL Bochum gegen Heidenheim gucken will, als irgendwie ja 7-mal im Jahr Bayern gegen Real.
Jetzt könnte natürlich auch Saudi-Arabien die Rechte kaufen und sie einem dieser Player, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir da jetzt noch einsteigen. Aber was glaubst du denn, wie die Vereine das annehmen? Gerade Bayern und Dortmund, die hatten sich ja 2021 dann relativ schnell klar positioniert und gesagt, nee, Super League mit uns nicht, aber Unify League, werden die irgendwann doch mal schwach? Oh. Müssen die irgendwann schwach werden aus deiner Sicht?
Tja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es ja so, dass erstmal das Geld lockt. So, und da sind natürlich auch Bayern und Dortmund immer hinterher. Auch ein Aki Watzke in Dortmund war ja mit treibende Kraft hinter zwei Versuchen eines DFL-Investoren-Deals. Mhm. Weil natürlich, ja, es geht ums Geld. So, und da winkt viel Geld. Wir sind in Deutschland allerdings in der komfortablen Position, dass wir mitgliederbasierte Vereine haben, die durch die 50-plus-1-Regel den Mitgliedern eine gewisse Macht, ein gewisses Mitspracherecht geben. Und das wurde beim Investoren-Deal auf jeden Fall unterschätzt. Ich glaube, das wurde auch unterschätzt, als die ersten Infos zur Super League gelauncht wurden. Mhm. Und als plötzlich sich dann die Fans und Mitglieder zu Wort gemeldet haben, um zu sagen, hey, Moment mal, wir wollen das nicht so. Lass die Scheiße sein, wie man so im Platz sagen kann. Darauf wird es, glaube ich, auch jetzt wieder hinauslaufen. Ja, auch Bayern und Dortmund, die sind ja auch in dieser ECA mit drin, dieser European Club Association, war mal früher ja die 20 größten Clubs, mittlerweile sind es, glaube ich, ein paar mehr. Ja, da sind die mit drin. Ja, die werden natürlich auch da jetzt wieder mit am Tisch sitzen. Ja, die werden auch ein Interesse daran haben, nochmal ganz viel Geld damit verdienen zu können. Aber ich glaube schon, dass insbesondere Bayern und Dortmund auch aus dem letzten Anlauf gelernt haben werden und dieses Mal überlegen, was davon wirklich den Mitgliedern und Fans schmackhaft gemacht werden kann und was eben nicht. Und ich glaube, das, was nicht schmackhaft gemacht werden kann, das wird überwiegen. Das heißt, man wird sich jetzt an der Sebener Straße und auch am Borsigplatz gut überlegen, gehen wir jetzt wieder in so eine öffentlichkeitswirksame Harakiri-Aktion oder gehen wir vorher schon mal in eine andere Form der Kommunikation, um da mal so ein bisschen rauszufinden, was, wo, wie. Gerade Dortmund ist ja aktuell nochmal ein gebranntes Kind durch den Rheinmetall-Deal unterjährig, wo sie sich ja auch gehörig verbrannt haben. Da werden auf jeden Fall, wird dieses Mal anders kommuniziert werden. Und dann ist halt die Frage, wie sehr hört man auf die Stimmen aus der Fan- und Mitgliederbasis? Denn diese Stimmen, da bin ich mir bei beiden Vereinen sehr sicher, so wie ich da auch meine MitstreiterInnen kenne, die werden in die Richtung gehen, dass man klar sagt, nee, das brauchen wir nicht. Wir haben die bisherigen Wettbewerbe, die es gibt, sind vollkommen ausreichend. Mhm. Und da jetzt nochmal so ein Closed Shop quasi außerhalb des Ganzen, Das ist abzulehnen. Von daher, ja, ich bin guter Dinge, dass das zwar jetzt nochmal durch die Medien geht, aber dass es am Ende so nicht kommen wird. Und wenn, dann mindestens ohne deutsche Beteiligung.
Und dann gehst du auch davon aus, dass ihr als unsere Kurve jetzt gar nicht so viel mobilisieren müsst, weil die Fans das schon von alleine regeln. Aber wenn ihr mobilisiert in solchen Fällen, wie macht ihr das? Was macht ihr da? Wie kommt ihr auch ins Bewusstsein? Ja, nicht nur der Fans, die ja sowieso, der Hardcore-Fans, die ja sowieso dann wahrscheinlich schon auf eurer Linie sind, aber auch ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Um da eben dann auch nochmal ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass diese Prozesse, die da laufen, ja für die Fußballkultur, wie sie bisher da ist, ja doch recht schädlich und gefährlich ist.
Naja, man muss vielleicht erstmal klarstellen, es ist jetzt nicht so, dass unsere Kurve oder zum Beispiel unser erster Vorsitzender Jos Peter so der Fankönig von Deutschland ist und dann von da aus so top-down alles durchorchestriert wird. Im Gegenteil, in Deutschland profitieren wir davon, dass Fans und Fankultur unglaublich divers aufgestellt ist und man hat an jedem Standort mit relevanter Fanbasis hat man ein paar kluge, engagierte Köpfe, die aktiv sind, die sich einbringen, die was überlegen. Auch hier, ne, bleiben wir bei den Investorenprotesten. Es ist weiß Gott nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, und jetzt kommen die Tennisbälle und jetzt kommen die ferngesteuerten Autos und jetzt kommen die Flugzeuge, sondern das hat sich alles peu à peu entwickelt. Klar, man spricht sich auch ab, um Gottes Willen, ne? Aber es ist viel individuell und was in dem einen Verein funktionieren kann, ich erinnere mich an Paderborn zum Beispiel, die wirklich im Stadtbild mit Transparenten und so weiter die Stadtöffentlichkeit aufgeklärt haben vor der anstehenden Jahreshauptversammlung damals, während in anderen Vereinen über Eilanträge auf der Jahreshauptversammlung nur ein Zirkel weniger aktiv war. Aber so sieht man halt, in jedem Standort funktioniert es ein bisschen anders und das kann man gar nicht von oben orchestrieren. Letztlich ist es so, dass wir als Dachverband haben natürlich die Rückkopplung an unsere Mitgliedsverbände, Vereine. So jeder Verein mit einer relevanten Fanbasis hat meistens irgendeine Organisation, ob das eine Fanabteilung ist, Supporters Club ist, wie auch immer. Eine Organisation, die die Funktion eines lokalen Fan-Dachverbands ausfüllt. Und diese lokalen Fan-Dachverbände, die finden wiederum bei unserer Kurve zusammen. Darüber haben wir schon mal einen guten Einblick, was geht vor Ort oder können auch wiederum, ja dann doch top-down, Infos weitergeben, was passiert gerade, was könnte sinnvoll sein. Und alles Weitere ist dann eine Aushandlungsgeschichte, gerade weil dann ja auch noch dazu kommt, wir bleiben beim Investorenprotest. Die Tennisbälle ist jetzt nicht so, dass das eine Idee von unserer Kurve war. Das wäre völlig vermessen, wenn ich mir das ans Revier heften würde. Das war eine Idee der Fans in Deutschland. Das ist das größte Ultrabündnis in Deutschland. Während wir dann eher die Pressearbeit übernommen haben, weil Fans in Deutschland sich ungern vor Kameras stellen. Und das ist dann so eine Mischung aus vielen einzelnen kleinen Teilen, die das große Ganze ergeben. Dass alle schauen, was kann man individuell vor Ort machen. Dass auch geschaut wird, wie kann man das auf einem bundesweit einheitlichen Standard trotz allem bringen, trotz aller Individualität. Und dass man dann aber trotzdem das Ganze natürlich medial begleiten muss, aber auch intern kommunikativ begleiten muss. Denn nicht nur, dass wir uns vor Kameras stellen oder jetzt hier einen Podcast setzen, genauso reden wir ja dann auch intern mit DFB, DFL, wer auch immer da gerade relevanter Ansprechpartner ist, um auch denen zu erklären, was da gerade warum passiert und wie sie eine Verhaltensänderung hinkriegen können, beziehungsweise was eigentlich die Erwartungen sind, was das Ziel des Protestes ist, etc. Mhm. Und das ist was, ja, das wird immer wieder neu verhandelt. Es gibt auch nicht das eine Rezept, das auf jedes Thema angewendet werden kann. Und ja, wir hatten ein Investorenthema, das hat sehr viele betroffen. Ich glaube, die Unify League, wieso verfällt das immer? Die wird nicht so viele betreffen. Ich habe ja gerade schon mal von Bochum und Heidenheim gesprochen. Bochum und Heidenheim stehen jetzt, glaube ich, nicht im Verdacht, jemals da aufgenommen zu werden, zumindest nicht so schnell. Dementsprechend ist das natürlich auch eher ein Thema, das bei den großen Clubs und dementsprechend auch den Fans und Mitgliedern der großen Clubs im Fokus stehen wird. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass da jetzt auch überall Spiele mit Tennisballwürfen und so unterbrochen werden. Aber dafür wird auch dort sicherlich, je nachdem wie die Gespräche laufen, auch dort Protest zu erwarten sein. Wie der dann aussieht, das weiß man noch nicht. Welche Rolle unsere Kurve da spielen kann, das weiß man auch noch nicht. Aber klar ist, nur weil ein Real Madrid-Präsident gerne eine Unify League hätte, heißt das noch längst nicht, dass sie auch direkt so kommt und dass sie da auch noch zum Beispiel durch Bayern und Dortmund aufgewertet werden wird.
Was sonst noch so los ist.
Wenn es dann um Fanmobilisierung und Bewusstsein der Öffentlichkeit geht, hast du gesagt, dann macht ihr die Pressearbeit, dann sitzt du in Podcasts wie hier bei uns und dann musst du dich erklären. Wie kontraproduktiv ist denn da so diese Aktion, die wir am Wochenende leider bei Union Berlin erleben mussten im Spiel gegen Bochum, wenn da ein Verwirrter dann plötzlich mit Feuerzeugen wirft, weil ja doch in Deutschland gerne in Sachen Fankultur dann auch von vielen Medien alles über einen Kamm geschoren wird. Wenn gesagt wird, okay, da hat ein Fan, oder beziehungsweise es wird ja nicht geguckt, es war ein Fan, sondern es wird gesagt, die Fanszene eskaliert. Von Fans wurde ein Feuerzeug geworfen oder da wurden Sachen geworfen. Es wird ja immer sehr viel pauschal dann auch kritisiert. Wie schwierig macht dir das dann auch deinen Job, öffentlich Bewusstsein zu schaffen?
Ja, aber also wenn ich das so lapidar sagen darf, das ist ja mein täglich Brot, seitdem ich Fanvertretung mache, also auch schon seit über 10 Jahren. Denn es ist immer interessant zu sehen, wenn früher Bengalos gezündet wurden, dann waren es immer die Chaoten in der Kurve. Aber wenn da eine schöne Choreografie hochgezogen wurde, dann waren es immer die Fans des Vereins, was schon mal völlig außer Acht lässt, dass, ich würde mal sagen, 99% der Fälle beide Aktionen von denselben Menschen durchgezogen werden. Und ja, es bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, das immer wieder zu erklären. Und auch da eine gewisse Diversität, ja, die gibt es halt. Und es ist nun mal nicht so, dass Fußball immer einfach ist und dass Fußballfans immer einfach sind. Da kann man von halten, was man will. Ich will mich da auch gar nicht zu einem Urteil hinreißen lassen. Ich sage dann eher, naja, so ist es halt. Das ist der Status quo. Und der Status quo ist, dass Fußballfans ambivalent sind, auch untereinander. Dass diejenigen, die am einen Tag noch miteinander verhandeln für ein gemeinsames Ziel, sich am nächsten Spieltag spinnefeind sind. Das gehört dazu. Mhm. Ja, und wenn dann jemand tatsächlich meint, ein Feuerzeug werfen zu müssen, dann ist das grundsätzlich eine dumme Aktion. Und meine Erfahrung in jetzt knapp über 20 Jahren Stadionfußball, aktivem Stadionfußball, ist die, dass da aber auch schon lange ein Umdenken innerhalb der organisierten Fanszene stattgefunden hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, also ohne dass ich jetzt Internas kenne, um Gottes Willen, ne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch derjenige bei Union Berlin intern die Leviten gelesen gekriegt hat, dass das nicht so die cleverste Aktion war. Ich darf übrigens, wenn ich darf, würde ich gerne noch ein Wort zum Schiedsrichter verlieren. Ja. Für den war das ja der zweite Vorfall dieser Art. Der hat schon mal vor, ja, nicht ganz 10 Jahren, ein DFB-Pokalspiel VfL Osnabrück gegen RB Leipzig gepfiffen, wo Osnabrück sensationell 1-0 in Führung gegangen ist, RB an die Wand gespielt hat, eigentlich die Sensation zum Greifen nahe hatte. Und dann ist damals ein Feuerzeug an seinem Ohr vorbeigeflogen. Und damals hat er das Spiel unterbrochen, danach abgebrochen und am grünen Tisch wurde es für Leipzig gewertet. Dieses Mal hat ein Feuerzeug einen Spieler getroffen und es wurde nach Unterbrechung weitergespielt. Da fragt man sich dann auch in Osnabrück, ob hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird, sei es das DFB allgemein und da es derselbe Schiri ist, bei dem persönlich erst recht.
Jetzt gibt's ja noch kein richtiges Resultat in dieser Einspruchsgeschichte. Was glaubst du denn, was da diesmal entschieden wird unter dieser Voraussetzung beziehungsweise mit diesem Background, den du da eben erwähnt hast?
Tja, ich wünschte, ich könnte es vorhersagen, denn das würde ja bedeuten, dass es einen stringenten Umgang des DFB mit solchen Vorkommnissen geben würde. Aber ja, da ich selber mal erlebt habe, wie sowas abgebrochen wurde für, ich hätte jetzt fast gesagt Streifschuss, ganz so schlimm war es nicht, aber es war halt auch kein Treffer seinerzeit, während es jetzt bei einem klaren Treffer fortgesetzt wird. Das ist für mich so ein uneinheitliches Vorgehen, das erinnert mich ein bisschen an den Umgang mit Pyrotechnikstrafen vor 10 Jahren, als ja gefühlt auch die Strafhöhe immer nur gewürfelt wurde vom DFB-Sportgericht. Dementsprechend, ich selber kann da keine Einschätzung zu abliefern, aber es zeigt auf, dass das DFB-Sportgericht hier noch eine Menge Arbeit vor sich hat, damit Urteile vergleichbar sind, beziehungsweise damit das Vorgehen vergleichbar ist und nicht das Stigma der Willkür ihm anhaftet.
Wobei es natürlich schwierig ist, Fälle, die vor 10 Jahren passiert sind, mit denen von heute zu vergleichen, weil ja da auch dann durchaus eine Entwicklung in Aufarbeitungsgeschichten und überhaupt Ansehen und Bewertung dann auch einfach vorliegen. Also von daher ist es vielleicht auch ein bisschen kompliziert, diese beiden Fälle jetzt nebeneinander zu legen und sagen, da war das so, jetzt ist das so. Es sind 10 Jahre vergangen dazwischen.
Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Statuten des DFB an der Stelle, was Werfen von Gegenständen und Treffen von Spielern und Schiedsrichtern betrifft, dass die in der Zeit nicht übermäßig angepasst wurden. Gerade wenn man auch bedenkt, dass wir zwischendurch ja noch einige Jahre Corona-Pause hatten, wo sich diese Frage gar nicht gestellt hat. Also ich glaube, in diesem speziellen Themenbereich, da hat sich nicht viel getan. Dementsprechend, ich sehe da schon eine gewisse Vergleichbarkeit, aber ja, es ist gerade ein bisschen Stochern im Nebel. Warten wir ab, was das DFB-Sportgericht dazu sagt und vor allem, wie es das begründet. Danach können wir uns da, glaube ich, deutlich besser drüber austauschen als jetzt gerade, wo wir nicht so recht wissen, woran wir alle sind.
Wie es dann auch ausgehen wird. Wir sind aber auch uns auf jeden Fall einig, Werfen von Gegenständen auf den Platz, egal ob auf Schiedsrichter, ob auf Spieler, ob wirklich getroffen, handfest getroffen oder nur gestreift. Unterm Strich, es geht nicht.
Darüber müssen wir gar nicht reden. Also man darf gerne einen Tennisball werfen, um ein Spiel zu unterbrechen. Das war ja auch ein großer Vorteil im Frühjahr, dass niemand verletzt wurde, aber trotzdem das Spiel unterbrochen wurde. Aber klar, werfen auf Menschen ist ein No-Go. Wenn ich mit dem Schiedsrichter unzufrieden bin, kann ich dem meine Meinung auch mal durch den Stadionzaun zurufen. Und das ist vielleicht auch nicht immer höflich. Aber dann habe ich niemandem damit körperlich geschadet. Und wenn Abpfiff ist, dann gibt man sich die Hand. Gut, hypothetisch jetzt zwischen Fans und Schiedsrichter, dann gibt man sich die Hand und dann ist das Ganze auch wieder vorbei. Dafür steht der Fußball. Der Fußball steht nicht dafür, dass man den Leuten Sachen ja wirklich physisch an den Kopf wirft.
Ein anderes Thema, was dann auch wieder in dem Zusammenhang rausgekramt wird, die Fadenkreuzbanner, die dann immer wieder die Frage aufwerfen, was ist noch legitime Kritik und wo fängt dann Bedrohung schon an, weil diese Fadenkreuzbanner ja von vielen dann auch tatsächlich als Bedrohung gesehen werden. Jetzt erst kürzlich wieder aufgetreten in Kiel, wo ja dann Jürgen Klopp, aber auch andere, sagen wir es mal so, Kritiker zum Beispiel von 50+1 dann eben ins Fadenkreuz genommen wurden. Wo hört da die legale Kritik aus deiner Sicht auf? Wo muss man da eine Grenze ziehen?
Also wenn wir bei Kiel alleine bleiben, das ist für mich weiterhin legale Kritik, denn man muss ja bei der Bedrohung, jetzt mal losgelöst vom Fußballkontext, man muss ja bei der Bedrohung sagen, dass erst dann der Straftatbestand der Bedrohung erfüllt ist, wenn die adressierte Person sich tatsächlich bedroht fühlt. Jetzt war es ja im Februar, der Präzedenzfall, dass Hannovers Geschäftsführer ins Fadenkreuz genommen wurde, allerdings auch im größeren Rahmen und mit einer ganz anderen Intention. Und er hat später ja auch vor TV-Kameras gesagt, dass er da irgendwie, er hätte gute Gene vom lieben Gott in die Wiege gelegt gekriegt oder so hat er sich, glaube ich, geäußert. Hat also deutlich gemacht, er hat das gar nicht als persönliche Bedrohung aufgefasst. Naja, und damit ist es keine Bedrohung mehr, das muss man mal klar sagen. Sondern dann sind wir, ich weiß nicht, ob man es eine Kunstform nennen will, aber auf jeden Fall bewegen wir uns dann in einem Bereich, wo man kreative Wege Kritik artikuliert. Ob man den Weg tatsächlich kreativ findet oder ob man die Kritik teilt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber es gibt zumindest Menschen, die das so sehen und die das auch so durchführen. Und da geht es um die Message in erster Linie und die Message war ja klar gerichtet gegen diejenigen, gerade beim Spiel gegen RB Leipzig, die halt die 50+1-Regel und damit so den Kern des deutschen Profifußballs zu Grabe tragen wollen. Dagegen war es gerichtet. Und wir müssen ja auch bedenken, wir sind ja in einem Fußballstadion kurz vor Anpfiff. Da bringt es nicht viel, wenn man einen ausführlichen Text vor der Fankurve hochzieht, wo dann erstmal das halbe Stadion 10 Minuten lesen muss, sondern es muss pointiert sein, es muss klar sein, es muss auch einfach umzusetzen sein im Zweifel. Das sind ja alles nochmal Sachen, die bei dieser Bühne Fankurve mit reinspielen. Von daher, ich kann nachvollziehen, warum die organisierten Fans von Holstein Kiel diesen Weg gewählt haben. Ich empfinde es damals wie heute nicht als Bedrohung, auch wenn das natürlich dann immer gerne so skandalisiert werden kann. Und insofern, ob man das so machen muss oder ob es vielleicht auch clevere Wege gäbe oder ob man andere Bilder malen könnte, ja, bestimmt. Das heißt aber nicht, dass dieses Bild deswegen unisono falsch ist.
Und es ist eins, was vor allen Dingen verfängt, was dann eben dem Ziel entgegenkommt, damit Öffentlichkeit zu schaffen.
Ganz genau. Auch da, ne, hätten die Fans von Holstein Kiel irgendwas hochgezogen, wo zeilenweise differenzierte Kritik am Konstrukt RB Leipzig geäußert wird, da hätten wir uns heute hier nicht drüber unterhalten, machen wir uns doch nichts vor. Aber wir unterhalten uns deswegen drüber, weil man einen Weg gefunden hat oder ein Bild kreiert hat, das Aufsehen erregt, das zum Austausch anregt oder vielleicht auch als Aufreger dient, wie dem auch sei. Naja, und deswegen sprechen auch wir gerade drüber, deswegen ist das überhaupt Thema geworden und dadurch ist ja das eigentliche Ziel auch schon erreicht, nämlich dass die Kritik am Konstrukt Red Bull weiterhin aufrechterhalten wird.
Das Konstrukt Red Bull, was du ja immer wieder dann auch in Podcasts, ich habe neulich einen, ich glaube Millern über St. Pauli. Da hattest du das auch dann nochmal sehr deutlich gemacht. Genau, vom Hamburger Abendblatt war das, genau. Den hatte ich nämlich in Vorbereitung nochmal gehört. Aber zu dem Thema nochmal. Jetzt wird ja in der Öffentlichkeit mittlerweile zum Glück auch überall immer um Mäßigung gebeten, in allen Bereichen, dass man eben Rücksicht nimmt, auch auf Gefühle. Jetzt sagst du, okay, Gefühle waren nicht verletzt, weil die Leute das entsprechend nicht so wahrgenommen haben als Bedrohung, als Beleidigung oder als Schmähung. Aber täuscht nicht irgendwo, täuscht mich der Eindruck, wenn ich sage, wenn es RB Leipzig ist, wenn es führende Köpfe gegen 50+1 sind, dass dann ja doch die Forderung nach Mäßigung auch gerne wirklich zur Seite geschoben werden, weil das dann gesagt wird, die bedrohen unseren Fußball, da ist eigentlich fast jedes Mittel in Anführungsstrichen erlaubt.
Also ich kann verstehen, wie du zu dem Punkt kommst, sehe es aber dann doch anders. Nicht im Sinne von, dann ist jedes Mittel erlaubt, sondern eher im Sinne von, es gibt das RB Leipzig oder das RB-Konstrukt im Ganzen ist ja etwas, was nochmal fundamental anders den Fußball bedroht als, keine Ahnung, die Transferpolitik von Bayern München der letzten 20 Jahre. Dementsprechend, wo das eine zwar kritisiert wird, aber trotzdem als Teil des Geschäfts oder als Teil des Fußballs akzeptiert wird, ist es an dieser Stelle ja so, dass hier nochmal die Kritik wesentlich tiefer geht und die Ablehnung wesentlich fundamentaler ist. Nein, dementsprechend kann ich die Kritik durchaus nachvollziehen, teile sie auch selber in großen Teilen. Und naja, wie eben gesagt, wo das eine als Teil des Spiels kritisiert wird, kann man natürlich auch eine niedrigere Form der Eskalationstreppe wählen, während man bei etwas, das fundamental kritisiert wird, das man außerhalb des eigentlichen Spiels verortet, natürlich auch auf höheren Eskalationsstufen die Kritik artikuliert oder darstellt. Finde ich absolut nachvollziehbar und überrascht mich auch nicht.
Da gucken wir nochmal auf einen anderen Aufreger, die WM 2034, die ja dann auch bei dem Unionsspiel übrigens kritisiert wurde mit Bannern. Nur diese Banner sind dann durch den Feuerzeugwurf am Ende gar nicht mehr thematisiert worden. Das ist dann alles in den Hintergrund gerückt worden. Aber es bleibt dabei, die Entscheidung und auch das Verhalten des DFB absolut kritikwürdig in der Frage, eigentlich alles durchzuwinken und zu sagen, ein kategorisches Nein hätte jetzt nichts gebracht, weil damit hätten wir die europäischen Partner für 2030 dann brüskiert und es wäre reine Symbolpolitik für 2034 gewesen, weil wir sowieso damit nichts verhindert hätten. Eine sehr schwierige Sichtweise aus meiner Sicht. Wie steht ihr zu dieser ganzen Problematik?
Ja, wir sehen das genauso. Völlig überraschend natürlich. Nein, also wie sich der DFB da jetzt versucht hat zu erklären, das ist ja schon fast hanebüchen. Man hat rund um die WM in Katar den KritikerInnen aus Fanpositionen immer vorgehalten, ja, jetzt seid ihr irgendwie 1, 2, 3 Jahre vor der WM, das ist zu spät, das hättet ihr früher machen müssen. Aber hey, wenn wir da jetzt schon hinfahren, dann dadurch, dass wir da sind, können wir ja vor Ort was verbessern. Also was jetzt vor Ort durch die WM besser geworden sein soll, das erschließt sich mir nicht. Da hat auch, glaube ich, niemand irgendwas gefunden, was jetzt besser geworden ist. Und jetzt hat man aber natürlich auch auf Fanseite daraus gelernt und geht jetzt 10 Jahre vor der nächsten WM schon hin und sagt, ey, ihr habt uns gesagt, wir waren zu spät, okay, dann jetzt früher und jetzt könnt ihr erst recht verändern. Ja, und dann sagt man, ja, nee, aber wir müssen ja dahin und bruskieren. Und also, das ist ja alles an den Haaren herbeigezogen. Letzten Endes ist es so, der DFB möchte da unbedingt teilnehmen. Der DFB hat vielleicht auch nicht den Mut, da in die Opposition zu gehen. Sicherlich spielt Geld da auch eine nicht unerhebliche Rolle. Aber dann soll man zumindest ehrlich sagen, jetzt aber so zu tun, als würde man durch ein Zustimmen zur WM in Saudi-Arabien und dann auch noch bestenfalls eine Teilnahme dort vor Ort irgendwie die Menschenrechtslage nach vorne bringen. Also spätestens nach dem Desaster in Katar, das glaubt doch kein Mensch. Also dass man sich da dann trotzdem noch erdreistet, das in Kameras zu sagen oder Zeitungen diese Zitate zu liefern, das versteht auf Fanseite niemand. Dementsprechend waren ja auch jetzt die Kommentare in den deutschen Fankurven nach dieser Abstimmung. Und ich bin mal gespannt, was der DFB jetzt noch in den nächsten 10 Jahren sich überlegen wird, wie er schön reden wird, dass es ja total richtig und wichtig wäre, dahin zu fahren. Und dabei wird man wahrscheinlich mit jeder Silbe vergessen, dass wieder Hunderte oder Tausende Arbeiter sterben werden. Man wird wieder vergessen, dass vor Ort Frauenrechte, Gewerkschaftsrechte, Rechte von homosexuellen Menschen mit Füßen getreten werden. Teilweise nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. All das wird man vergessen, aber man wird am Ende definitiv die Prämien mitnehmen, die Kohle mitnehmen. Es ist ein Trauerspiel. So, es ist einfach ein Trauerspiel. Es ist enttäuschend. Der Deutsche Fußballbund hat eine Wirkmacht innerhalb Deutschlands, in Europa, auch innerhalb der FIFA als größter Einzelverband, hat eine Wirkmacht, die seinesgleichen sucht. Und anstatt sich dieser bewusst zu werden und tatsächlich etwas zu verändern im Sinne dessen, was auch in den Statuten des DFB steht, ne, mit Fairness, Gleichheit etc., anstatt in diesem Sinne zu handeln, schmeißt man all das über Bord und schaut einfach nur nach guten Ausreden, um Geld zu kassieren. Ja, beschämt.
Beschämt. Und da wird sicherlich auch dann von Fanseite in den nächsten 10 Jahren noch einiges dann sicherlich artikuliert werden. Und damit muss der DFB rechnen und hat es ja im Grunde sich dann selbst eingebrockt.
Es wurde ja schon artikuliert. Also ich erinnere mich an das...
Ja, aber es wird sicherlich noch bleiben. Ich meine, es hat ja nicht viel am Abstimmungsergebnis von Bernd Neuendorf geändert.
Nee, im Gegenteil. Ich fand es sogar interessant, dass in dem flankierenden Statement von Bernd Neuendorf durch eine interessant gewählte Formulierung der Eindruck erweckt wurde, dass auch im Austausch mit Fanvertretungen Zustimmung signalisiert wurde für die WM in Saudi-Arabien. Das ist halt nicht so, ne? Also der DFB hat es nur angedeutet, er hat es so klar nicht geschrieben, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, aber das ist so nicht so. Es wurde von Fanseite klar gesagt, macht das nicht, stimmt nicht zu, fahrt da nicht hin. Das hat man zur Kenntnis genommen und sich dann trotzdem für den anderen Weg entschieden. Das ist Fakt. Ja gut, dann werden wir jetzt halt Herrn Neuendorf und den Rest in Frankfurt weiterhin damit nerven und darauf hinweisen, an welchen Stellen sie da dann doch eine gewisse Doppelmoral vorleben und ob sie eigentlich gut schlafen können, wenn sie mitverantwortlich sind dafür, dass da tausende Menschen ihr Leben verlieren werden, nur um ein paar schicke Stadien zu bauen.
Rechnest du dir da was aus, dass sich noch was ändern wird oder dass sich dann im DFB da irgendwas ändern wird? Oder ist es auch so, dass man sagt, im DFB-Sprech argumentieren könnte, ja, bringt eigentlich auch nichts, jetzt noch was zu machen, wäre reine Symbolpolitik.
Also, wenn man nicht noch mit dem letzten Funken an die Veränderung glaubt, dann würde man den Job, den ich tue, nicht machen.
Und den machst du mit vollem Herzen. Was würdest du dir aus diesem Fanherz und für deinen Job im Jahr 2025 wünschen?
Dass ich ihn nicht machen müsste. Weil es ist ja nicht so, dass ich selber oder unsere Kurve oder auch andere organisierte Fans in Deutschland, dass wir irgendwie den Fußball revolutionieren wollen, ganz anderen Fußball bauen wollen oder so. Im Gegenteil, wir wollen ja eigentlich den Fußball in seiner Ursprünglichkeit bewahren und alles das, was wir an Engagement zeigen oder an den Tag legen, liegt ja eher daran, dass wir Angriffe auf den Fußball, den ursprünglichen Fußball abwehren wollen. Und dementsprechend wäre mein Wunsch eigentlich, dass ich diese Abwehrkämpfe nicht führen muss, sondern dass ich einfach nur in aller Ruhe jedes Wochenende ins Stadion gehen kann, kann mir in aller Ruhe auf dem Stehplatz meinen Verein angucken, der gewinnt mal, der verliert mal. Aktuell verliert er öfter leider, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber auch das gehört dazu. Es ist nicht jedes Jahr Bayern München deutscher Meister oder meinetwegen dann jetzt Leverkusen, die es irgendwie 10 Jahre durchgehend sind, sondern es ist einfach ein offener, fairer Wettbewerb. Und den kann ich mir angucken, den kann ich genießen, ich kann mich mit meinen Freunden treffen, dann geht meine Choreo hoch, dann wird auch mal eine Pyrotechnik, eine Fackel angerissen. Einfach ganz normal Fußball gucken im Stadion, ohne dass irgendjemand auf die Idee kommt, man müsse jetzt das nächste Spiel in Saudi-Arabien austragen oder man müsse jetzt irgendwie 4 Eckfahnen von 4 unterschiedlichen Sponsoren präsentieren lassen oder, sondern dass es einfach nur Fußball gucken möglich ist, ohne dass es uns bräuchte. Das wäre eigentlich das Größte.
Wie realistisch würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, es ist realistischer, dass wir beide uns in einem Jahr hier wieder treffen, um 2025 zu besprechen, als dass ich nur noch ins Stadion gehe.
Dann sage ich schon mal, wir verabschieden uns und verabreden uns dann fürs nächste Jahr. Thomas, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, danke für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.